Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Okay, warte, ich muss hier noch eine tätigen schnell.
Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen,
das probiere ich jetzt nochmal,
wie sehr mich der Typ aufregt.
Hallo, wenn es zeitaktuell ist, dann muss man eben auch zeitaktuell handeln. Das lernst du schon noch.
Alter, wirklich.
Du kannst doch schon mal Intro machen für deine Freunde. Von Löwenanteil, herzlich willkommen. So, oder? Das war ein Ausblick für die Zukunft, Leute.
Also herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Muss durchatmen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie triggering dieser Mensch ist. Aber an dieser Stelle möchte ich einmal kurz einen Shoutout geben an die Super Anne. Danke, Super Anne. Du bist die Beste. Wenn du das hier hörst, ich hoffe, du hörst es. Vielen Dank mal wieder. Ich habe mich sehr gefreut. Dann Shoutout an Löwenanteil. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eins eurer Gläser öffnen kann. Es aufwärme in der Mikrowelle und mir zugute kommen lasse. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber ist egal. Code MTMT spart ihr immer 10% auf alles von Löwenanteil. Ich muss sagen, es sind zwar wieder ein paar neue Sorten rausgekommen in letzter Zeit, aber ich bleib einfach auch gerne bei den Klassikern. So, Andi hat sich letztes Mal beschwert, warum ich ihm Chili mitbringe, weil das gibt's ja schon immer. Ja, weil es halt immer noch die beste Sorte ist, Leute. Ganz einfach. Deswegen.
Feliz Navidad.
Jetzt kriegt ihr noch einen kurzen Sneak Peek. Wobei vielleicht, so schnell sind wir nicht. Wir sind nie so schnell. Soll ich schon sagen, vielleicht ist das neue Intro
ja
schon
doch jetzt mal
vor dieser Folge.
Nein, aber du kannst doch jetzt mal schon, ich hab doch. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Der Podcast ohne Fillefans, ohne weichgespültes Fitnessgelaber.
Herzlich willkommen, Sam. Was meint ihr? Ist das ein gutes neues Intro? Ein guter neuer Intro-Jingle? Wir finden schon. Jingle, wir haben schon mal probiert, das Intro umzustellen. Das fanden aber alle scheiße, deswegen haben wir es wieder zurück umgestellt zum alten. Und jetzt wollen wir aber, wir brauchen immer noch ein neues.
Und wir brauchen gar nichts, aber wir haben halt Bock.
Wir wollen Neues, brauchen Neues. Werden ein Neues, also machen
wir
wollen.
Wir brauchen was Neues.
Gemacht haben. Und das könnte das neue Intro werden. Who knows?
Ich bin müde.
So,
bist du auch müde?
Nö.
Du hast also auch 3 Tage durchgeschlafen.
Das stimmt auch nicht ganz. Ich habe tatsächlich wieder nicht so gut geschlafen dieses Wochenende, obwohl ich eigentlich mal Zeit gehabt hätte dafür. Obwohl, nach meiner Party am Freitag habe ich bis 12:30 geschlafen. Die Fähigkeit habe ich übrigens zwischenzeitlich in meinem Leben verloren.
Ja.
Es gab so ein paar Jahre in meinem Leben, da konnte ich nicht so richtig geil lang schlafen, auch wenn ich morgens um 5 ins Bett gegangen bin. Mhm. Das kann ich jetzt wieder so seit 2-3 Jahren. Ist gar kein Problem, dass ich bis mittags schlafe. Wenn ich halt sehr lang wach war und die Nacht vielleicht auch ein bisschen wilder war. So.
Du bist ein ausgeglichener Mensch, sehe ich.
Extrem, ja. Weißt du, warum ich so ausgeglichen bin, Andi? Weil ich so viel Mobility mache.
Okay.
Warum lachst du?
Also, okay.
Du willst mich doch hier zum fucking Mobility-Coach machen.
Schlechtestes Segway ever, aber
in irgendwelchen Autohäusern irgendwelche Mobility-Kurse geben und so. So, ich bin der Mobility-Quiz.
Das wäre ein guter Segway geworden.
Wir reden heute über Mobility. Beweglichkeit.
Was ist denn das überhaupt?
Bewegungsoptionen.
Ah.
Also, wir reden ja gerne von Bewegungsoptionen. Bewegungsoptionen sind die Fähigkeit zu haben, ist Okay, ich fange nochmal neu an.
Das wäre spannend geworden, der Satz.
Bewegungsoptionen zu haben bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, sich mit motorischer Kontrolle in gewisse Positionen hinein und auch wieder hinaus zu bewegen. Ganz einfach. Das sind, und wenn man das kann, wenn man viele davon hat, wenn man viele sich in viele Positionen rein und wieder raus bewegen kann mit motorischer Kontrolle, dann bedeutet das quasi, man hat viele Bewegungsoptionen. Und die gleiche Definition könnte man wahrscheinlich auch für Mobility irgendwie heranziehen.
Darf ich es nochmal hören?
Die Fähigkeit zu haben, sich mit motorischer Kontrolle in Positionen hinein und wieder heraus bewegen zu können.
Okay, oder das so heißt, ähnlich. Da gibt es aber keine metrische Bewertung. Erstmal, oder?
Erstmal nicht. Die kann man natürlich auch vielleicht vornehmen, wenn man will.
Aber ist die wichtig dann? Weil es ist ja schon mal ein ganz, ganz essentieller Punkt, oder? Also in dieser Diskussion.
Was für metrische willst du so? Willst du Gelenkwinkel
messen? Aber heißt
du Goniometer
hinein und hinaus in welcher Ausprägung?
Naja, mit motorischer Kontrolle.
Gut, also motorische Kontrolle ist erstmal das Ausschlaggebende. Das heißt nicht, dass dieses Hinein- und Hinausbewegen groß oder klein ist.
Kann größer und kleiner sein.
Okay, aber das ist das nicht entscheidende Kriterium.
Naja, es ist schon ein entscheidendes Kriterium.
Okay, aber müsste es dann nicht in dieser Definition auch inkludiert sein?
Ich meine, Bewegungsoptionen sind halt spezifisch und kontextabhängig. Das heißt sowas, und der Kontext ist zum Beispiel die Tiefe einer, keine Ahnung, Kniebeugenposition.
Okay, aber
so, natürlich spielt das eine Rolle.
Das ist ja genau, ich möchte ja gerade mit dir konstruktiv.
Ich bin immer noch sauer auf dich, deswegen habe ich eigentlich keine Lust, konstruktiv mit dir zu reden, aber da kommen wir schon noch hin.
Na, ich frage mich einfach nur, muss in diese Definition, weil die Definition ist eine sehr, sehr gute, Leute, aber muss da quasi nicht noch eine Richtung, eine gewisse Bewertbarkeit mit inkludiert sein?
Ach, Bewertbarkeit, Beschmerzbarkeit.
Frage ich ja gerade.
Messbarkeit, Schmerzbarkeit.
Das ist eine Frage. Also das Wort, was du gerade gesagt hast.
Ich glaube nicht.
Du hast aber ein sehr wichtiges Wort gesagt.
Spezifisch und kontextabhängig, habe ich gesagt.
Und da würde ich gern, sowas würde ich gern noch inkludieren. Dann wäre ich 100% zufrieden.
Also in spezifische Positionen.
Ja, vielleicht muss man wirklich beide Wörter, und das muss man nochmal, da muss man echt nochmal drüber nachdenken. Spezifisch und kontextabhängig. Die zwei Sachen müssen inkludiert sein.
Oder Bewegungsaufgaben abhängig oder irgendwie sowas. Ja, was ist quasi das gleiche ist wie kontextabhängig. Aber ja, das ist so ein bisschen, das ist schon richtig. Das fehlt ein bisschen in der Definition, weil
das
ist ja auch das, warum wir Mobility nicht gerne verwenden, weil das immer so als.
Das ist schon so Militärwasser, gell? So, oder?
Das macht dich auch. Gefährlich.
Das macht einen gefährlich, oder?
Wenn du das trinkst.
Ach so, wenn man es trinkt.
Also weißt du,
nur allein, wenn man es schon am Gürtel hat oder so.
Beweglichkeit ist halt keine, auch wenn oft so.
Sorry, aber das ist scheiße. Also,
kannst du auch nicht aus dem trinken.
Ja, warum machst du es überhaupt zu dann?
Das ist ja abschrauben. Ach. Für den Transport habe ich es zugedreht.
Transport von da nach hier, oder?
Ja.
Oh Mann, hey.
Damit ich nichts verschütte. Am Ende landet noch was auf meinem Laptop, Andi. Kannst du dir das?
Das wäre schlimm.
Muss man schon Safety first und so. Also Leute, Beweglichkeit ist immer was Spezifisches. Genauso wie, also viele Fähigkeiten im Training, eigentlich alle sind irgendwie spezifisch und kontextabhängig. Auch sowas wie Kraft und so weiter. Die Frage ist immer so, okay, ja, von welchem Kontext reden wir gerade? Und deswegen ist so Beweglichkeit als ein allgemeines Konstrukt, jemand ist beweglich oder nicht beweglich, kann man schon hinterfragen, wie sinnvoll das ist, so darüber nachzudenken. Beweglich in was? Muss man dann immer fragen, also wenn man eben das so ein bisschen genauer sich anschaut.
Dehnbar würde man wahrscheinlich so im allgemeinen Sprachgebrauch.
Also Mobility ist ein dehnbarer Begriff, oder was?
Nein, auch das, no pun intended.
I see what you did there.
Aber ich meine einfach so, wenn man von, der ist Mobility, der ist beweglich drin, oder? In seinen Tiramisu in Schublade.
Oh Mann.
Hallo, es ist jetzt irgendwie 11:55 oder 11:55 vor Weihnachten und so weiter, also. Ich habe auch schon ein paar Punsch getrunken, also heute früh am Markt.
Das wundert mich gar nicht. Ein paar Punsch?
Ja.
Oder ein paar Glühwein?
Punsch.
Auf dem Montagmorgen.
Punsch mit Rum. Ja. Nein, aber ernsthaft.
Das erklärt einiges.
Ich meinte dehnbar. Also Leute denken doch, Mobility ist gleich, dann werde ich dehnbar, oder?
Ach, das hast du gemeint. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also das generell ein großes Problem, wenn es um Beweglichkeit geht, ist, glaube ich, dass Menschen das immer noch als ein sehr strukturelles Konstrukt ansehen, eben dehnbar. Und da kommt dann immer so dieser Satz, den ich mal von Bill Hartman gehört habe, ins Spiel: Muskeln sind nicht elastisch, sondern elektrisch ins Spiel. Und Beweglichkeit, Bewegungsoption, wie auch immer du es nennen willst, so, das ist in allererster Linie mal nichts Strukturelles, sondern was Zentralnervöses. Das ist damit gemeint, so Muskeln sind elektrisch. Das heißt, das, was wir uns angucken sollten, beziehungsweise besser verstehen sollten, wenn wir Beweglichkeit besser verstehen wollen, ist unser Nervensystem und wie unser Nervensystem funktioniert. Nicht, wie dehnbar irgendwas ist oder ob ein Muskel jetzt verkürzt ist oder was auch immer. So, das ist erstmal ein Riesenproblem. Beweglichkeit generell in der Branche. Einige, die zuhören, werden sagen so, ja, ist ja nichts Neues. Und für andere, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind,
werden sagen, was labern die?
Die sagen, genau, was labert der Typ gerade? Aber deswegen nehmen wir die Folge auf, um auf solche Dinge ein bisschen genauer einzugehen, weil ich finde, genauso dieses Denken über Beweglichkeit ist sehr, sehr wichtig, dass man eben das.
Hast du eigentlich schon die Mobility meiner Jeans bewundert heute?
Linse, nein.
Ach Leute, ich sag's euch, das ist diese Ernsthaftigkeit. Man muss so auch ein bisschen Spaß haben. Entschuldigung, ich werde dich heute ein paar Mal unterbrechen, weil also der Rum, der haut echt rein.
Oh, ich bräuchte auch einen jetzt.
Okay, red mal weiter.
Ja, Nervensystem
elektrisch
verstehen. Wie und generell halt auch unser Bewegungssystem verstehen. Vielleicht ist es auch wieder so ein Problem von Bewegungsapparat. So, man denkt über den Bewegungsapparat als Apparat nach und dann denkt man sehr strukturell über Dinge nach und vergisst quasi das Systemische. Und eben das Bewegungssystem auch als ein solches zu betrachten und zu verstehen. Das ist mein Anfangsplädoyer, wenn es ums Thema Beweglichkeit geht.
Ich habe die ganze Zeit diesen Jingle, die Riffs, die Gitarrenriffs, habe ich noch im Kopf. So, das ist echt, ich mag's. Sagt mal, genau.
Mobility. Was so Beweglichkeit.
Electricity. Hey, wir müssen jetzt mal ernst werden. Das ist so. Sonst die Leute, die schalten ja sofort ab. Sonst
herzlich willkommen zum MTT-Podcast. Sorry. Man muss ja auch mal, also kann ja nicht immer so ernsthaft sein.
Würdest du quasi das dann erst, nachdem es aus ist, herzlich willkommen sagen?
Nein, da sagen wir halt einfach herzlich willkommen. Weißt du, das ist dann quasi, ab da geht der Podcast los.
Ah, jetzt verstehe ich es. Ja, du bist einfach so ein krasser Profi.
Herzlich willkommen steckt nicht im Intro.
Nein, natürlich nicht.
Was ich bin eher für so, das ist der MTT-Podcast. Sowas. Beweglichkeit. Ich habe letztens mal wieder begegnet mir immer und immer wieder, es taucht immer wieder auf von so, ich sag mal, vermeintlich progressiven Menschen in der Bewegungswelt, die dann sagen so, ja, Muskel kann ich verkürzen. Da könnte ich schon einhaken, aber eigentlich will ich den Satz erstmal zu Ende sagen. Muskel kann nicht verkürzen, Muskel kann nur zu schwach sein. Und der Muskel ist nicht kurz, sondern der ist einfach nur zu schwach. Und wenn man den Muskel kräftigt, dann wird man automatisch beweglicher. Das ist so eine Sache, die ich immer mal wieder gehört habe von Menschen in dieser Bewegungswelt. Und das ist so, da wird das eine Konstrukt genommen, eben die Aussage, der Muskel ist verkürzt, eine sehr reduktionistische Sicht auf, wie ein Muskel funktioniert und dann ersetzt durch eine andere sehr reduktionistische Sicht auf die Dinge. Und ich verstehe, wo das herkommt und so, aber ich halte davon sehr, sehr wenig, weil, also was soll das bedeuten? Was bedeutet das, einen Muskel zu kräftigen zum Beispiel? Warum ist er dann nicht mehr verkürzt? Ah nee, verkürzen kann ein Muskel gar nicht, aber trotzdem kann ein Muskel ja irgendwie Bewegung und Bewegungsoptionen verhindern. Das heißt, Das muss man ein bisschen besser einordnen.
Ja, elaborate, dann roll es doch mal aus einfach, bevor du Leute noch weiter verwirrst.
Also ein Muskel kann verkürzen.
Bring dir gleich einen Punsch, du.
So.
Oder ich gebe dir gleich einen Punsch.
Aber die Verkürzung ist halt nichts Strukturelles, das haben wir ja schon festgehalten, sondern was Zentralnervöses. Das heißt, es kann durchaus sein, und das ist auch einfach regelmäßig so, dass unser Nervensystem dafür sorgt, dass Muskeln quasi dauerhaft in einer konzentrischen Orientierung existieren. So nennen wir das.
Das muss man erstmal verstehen, oder?
Genau. Das bedeutet quasi, der Muskel hat eine Tendenz, die ganze Zeit kontrahiert angespannt zu sein. Und dadurch ist der Muskel quasi dauerhaft kurz. Das heißt nicht, dass er strukturell irgendwie kürzer geworden ist, aber unser Nervensystem hält diesen Muskel eben in dieser angespannten Tendenz. Und unser Nervensystem tut es aus einem guten Grund. Unser Nervensystem macht alles aus einem guten Grund. Auch wenn wir nicht verstehen, warum unser System gewisse Dinge macht. Unser System ist klüger als wir. Und alles, was unser Bewegungssystem macht, ist eigentlich grundsätzlich immer auf so ein paar Maximen zurückzuführen. Und die sind Effizienz und Sicherheit in erster Linie. Und wenn man verstehen will, warum werden Leute unbeweglicher über Zeit, weil das ist, finde ich, wichtig. So, warum verlieren Menschen Bewegungsoptionen? Weil am Anfang unseres Lebens hatten wir immer alle Bewegungsoptionen. So.
Ich finde auch so allein schon, wir müssen anfangen, unbeweglicher durch bessere Wörter zu ersetzen. Ich finde, das ist so misleading. Eingeschränkter in ihren Bewegungen oder was auch immer. Aber weißt du, was ich meine? Unbeweglicher ist so, das ist falsch. Also es ist halt misleading, solange wir nicht verstanden haben, was unbeweglich wirklich bedeutet.
Aber das ist ja das Hauptding, oder? Das heißt, wenn wir besser verstehen, wie das Zeugs funktioniert und was es bedeutet, dann ist mir persönlich auch egal, wie man es nennt. Aber oft ist es halt so, dass gewisse Begriffe gewisse falsche Bilder hervorrufen. So wie verkürzt. Deswegen regen sich ja alle immer über diesen Begriff verkürzt auf, weil das Bild bei, gerade bei Laien dann triggert, so, oh, der hat sich zusammengezogen. Und jetzt muss ich dran ziehen, jetzt muss ich den wieder in die Länge ziehen, damit er wieder auf seine normale Länge kommt, ja. Dieser Muskel. So dieses Bild wird hervorgerufen. Und die Sache ist ja, das ist ja nicht ganz falsch. So, es ist halt nur zu oberflächlich und ein bisschen zu reduktionistisch verstanden, weil man dann eben denkt, man ist unbeweglich, weil Muskeln sich zusammenziehen und ich werde dann einfach wieder beweglich, wenn ich wieder in die Länge ziehe. So, das ist zu einfach gedacht. Aber ich kann definitiv meinem Bewegungssystem wieder beibringen, dass es gewisse Positionen wieder zulässt, sich wieder sicher fühlt in gewissen Positionen. Und dann habe ich ja quasi dafür gesorgt, dass eine gewisse Struktur, die davor auf Dauerspannung war, quasi wieder auf eine neutrale Länge kommt und habe quasi einen, in Anführungszeichen, verkürzten Muskel wieder neutralisiert. Und dadurch verhindert dieser Muskel nicht, dass ich gewisse Positionen erreiche in gewissen Gelenken. Mhm. Weil dieser Muskel wieder die Möglichkeit hat, sich auch exzentrisch zu orientieren. Also erstmal neutral zu sein, auf einer neutralen Länge zu sein und dann auch sich exzentrisch zu orientieren.
Kannst du mal ein Bild geben? Weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir vielleicht ein Bild in einer Bewegung auch geben. Also so vielleicht den Hinge würde ich vielleicht heranziehen.
Ja, Hinge ist gut. Also wenn ich hingen will, dann will ich meinen Becken im Raum nach hinten verschieben. Das heißt, ich brauche Flexion in der Hüfte, ich brauche Innenrotation im Hüftgelenk. Und wenn gewisses Gewebe auf der Rückseite von meinem Becken, ganz grob beschrieben, dauerhaft auf Spannung ist, dauerhaft kontrahiert ist und in dieser konzentrischen Orientierung sich befindet, dann verhindert dieses Gewebe, dass ich mein Becken wirklich weit nach hinten im Raum verschiebe. Dann verhindert dieses Gewebe die Innenrotation im Hüftgelenk, die ich brauche und vielleicht auch die Flexion im Hüftgelenk, die ich brauche, damit ich eben einen guten Hinge machen kann.
Also verhindern heißt wirklich blockieren.
Genau, das geht einfach nicht, weil das Nervensystem sagt, nein, wir lassen hier keine echte exzentrische Orientierung von diesem Gewebe zu. Und dieses Gewebe ist nicht nur ein Muskel, das ist auch wieder ein Ding. Wir können Beweglichkeit, Bewegungsoptionen nicht immer auf einzelne Muskeln beziehen, weil unser System einfach nicht so funktioniert. Also wenn wir da von einem Hinge reden, das perfekte Beispiel, komplexes Bewegungsmuster, da sind die Glutes beteiligt, der Beckenboden, die tiefen Hüftrotatoren sind beteiligt, über die nie jemand spricht, die niemand auf dem Schirm hat. Die Hamstrings werden irgendwie eine Rolle spielen. Also wirklich ganz, ganz viel Stuff kann die Range of Motion in einer Bewegung limitieren. Weil unser System sich nicht aus Gründen, aus komplexen Gründen, die sich eben über Jahre, Jahrzehnte auch irgendwie etabliert haben, sich nicht sicher fühlt in dieser Position und dementsprechend diesen Bewegungsradius nicht freigibt.
Und diese Bewegungsaufgabe dann kompensatorisch anders löst.
Wenn man sich trotzdem in diese Position bewegen will, dann ja, dann kann es sein, dass man da trotzdem irgendwie hinbekommt, aber eben kompensatorisch, das heißt vielleicht durch Bewegen in anderen Gelenken dahin kommt oder man kommt halt einfach nicht hin oder man nutzt quasi ohne Kompensation die Range of Motion, die man hat Und die ist halt eingeschränkt. Also okay, die ist quasi, sagen wir 70% im Hinge von möglichen 100% und mögliche 100% eben, wenn alle Muskeln die Fähigkeit hätten, in die exzentrische Orientierung zu kommen. Dementsprechend auch alle Gelenke, die beteiligt sind, die Möglichkeit haben, eben ihre physiologisch volle Range of Motion zu durchlaufen.
Mhm. Und wenn wir jetzt wieder bei Mobility und / bei Dehnbarkeit, sage ich jetzt einfach mal, sind, was wäre dann quasi halt das angezeigte Mittel der Wahl, wenn man quasi in diesem Bewegungsverständnis der Dehnbarkeit, der Mobility denken würde, wie würde man genau diesem Phänomen Herr werden dann? Was würde man dann quasi als Gedanken haben und welche Intervention würde man dann wählen?
Ja, ich denke, man muss halt am Randbereich auf irgendeine Art und Weise von seiner aktuellen Beweglichkeit
arbeiten. Ich meinte jetzt nicht wir in unserem Verständnis, sondern so der herkömmliche Fitness- und therapeutische Glaube, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, der ist dann oft eben, das wird dann wieder reduziert, sagen wir, auf einen Muskel. Mhm. Und dann muss dieser Muskel gedehnt werden, weil dann kann der ja wieder länger werden und dann werde ich auch beweglicher.
Das heißt, was würde man da machen? Da würde man vielleicht die
Hamstrings dehnen.
Die Hamstrings dehnen oder halt die Glutes dehnen. Und dann
genau,
würde
oder
man denken,
piriformes Stretch machen oder irgendwie sowas.
Okay, verstanden. Das wollte ich
noch. Und die Sache ist ja, diese Interventionen, die können ja quasi funktionieren, also zumindest einen kurzfristigen Erfolg dir bieten. Aber mit den meisten Stretches und so dehnt man halt, also in erster Linie mal nicht einen Muskel. So, ich finde, es ist schon mal sehr wertvoll, wenn man über Positionen nachdenkt. Ein Stretch bedeutet ja immer, du nimmst eine gewisse Position ein. So, und in dieser Position kommen zum Beispiel gewisse Muskeln auf Länge. Dann verweilst du in dieser Position. Im Idealfall, wenn du es gut machst, dann bist du eben am Randbereich, da wo es schon unangenehm ist, und versuchst dich da rein zu entspannen in dieser Position. Und das ist dann wieder, dann denken wir wieder über das Nervensystem nach. So signalisieren wir unserem Nervensystem, hey, ist es okay, dass ich in dieser Position bin. So, wir können das. Ich bin hier sicher. Wir sind hier sicher, I guess. Und dann machst du das für 3 Minuten, nimmst eine endgradige Position ein, spürst den Stretch, atmest vielleicht entspannt und signalisierst dein Nervensystem, dass du sicher bist in dieser Position. Und dann gehst du raus aus dem Stretch, machst nochmal Hinge und siehe da, dein Range of Motion ist größer geworden. So, ja, macht total Sinn. Und dann, wenn man schon das alles ein bisschen weiter gedacht hat, dann sagt man, okay, ich nutze jetzt diesen kurzfristigen Effekt von, ich habe mehr Dehntoleranz geschaffen. Mhm. So, ich kann tiefer in eine Position kommen, zumindest kurzfristig. Weil langfristig solche kompensatorischen Muster zu verändern, ist natürlich immer ein bisschen trickier, als eine kurzfristige Veränderung herzustellen. Und dann belade ich diesen Hinge zum Beispiel mit Widerstand. Und das festigt dieses neue Muster in meinem Nervensystem. So, es ist wirklich okay, dass ich in diese Position reingehe und wieder rausgehe, weil ich kann es ja sogar gegen Widerstand. Und so kann man dann eben, das wäre ein Weg, um sinnvoll seine Bewegungsoptionen zu erweitern in spezifischen Bewegungen. Puh. Ja. Mhm. Das heißt, für Beweglichkeit muss man ein paar Dinge verstehen, eben wie ein Muskel funktioniert, dass unser Nervensystem das Ganze beeinflusst, dass unser Nervensystem immer auf Sicherheit aus ist und auf Effizienz. Also wieder zu der Frage zurück, so, warum verliert man überhaupt Beweglichkeit, Bewegungsoptionen über Zeit? Naja, use it or lose it, das ist ganz simpel. So, unser Bewegungssystem ist knallhart, wenn es um Effizienz geht. Wenn du eine gewisse Zeit, gewisse Optionen nicht nutzt, na, dann wirst du die aufgeben. So, brauchen wir nicht. Wir geben diese Option auf und wir verhindern sogar dann, dass du wieder reingehst in diese Position, weil du kannst die ja nicht. Da fühlen wir uns nicht sicher. Da könnten wir uns wehtun.
So,
da könnten
clever,
wir uns verletzen. Es ist ultra clever. Mhm. Und eben sehr clever und knallhart effizient. Und dann versteht man, glaube ich, auch so diesen Link zwischen diesem Effizienzgedanken und dem Sicherheitsgedanken, der ultimativ wichtig ist, wenn es um Bewegen geht. Also das einfach zu verstehen, dass es gewisse Maximen gibt, denen untergeordnet sich unser System selbst organisiert. Das ist total wichtiges Grundlagenverständnis, finde ich, wenn man Bewegen besser verstehen will. Ja. Mobility, Leute.
Wie ist es denn, also du hast ja jetzt gerade so beschrieben, wenn man eine Intervention wie einen Stretch vornimmt und so, wie kann sich denn, also du hast ja eigentlich auch schon erklärt, wie es stattfindet, aber wenn man quasi jetzt in Bewegung denkt und dieses Ganze bisschen komplex weiter durchdenkt, wie verändert sich denn Mobility? Ich meine, du hast schon leider beantwortet, aber ich würde es gerne nochmal beantwortet haben. Also wie gehen wir bei MTMT vor, jetzt wirklich faktisch, wenn jemand zu uns kommt, also eine trainierende Person, wie verbessert man die Mobility dieser Person? Jetzt zum Beispiel bleiben wir wieder bei dem Hinge.
Also für mich, und da ist dann wieder dieser Punkt, was ich vorhin gesagt habe, so, ja, der Muskel kann nicht verkürzen, der Muskel ist einfach nur zu schwach. Und wenn wir den Muskel stärker machen, dann werden Menschen automatisch beweglicher. Das ist so ein bisschen zu reduktionistisch beschrieben, wie wir da in erster Linie vorgehen. Mhm. So, und es steckt in der Definition von Bewegungsoptionen drin. So, es geht erstmal um Kontrolle. Dass man Menschen Kontrolle gegen Widerstand über ihre Freiheitsgrade, die sie haben, gibt. Und Kontrolle kann man von mir aus auch synonym mit Kraft setzen. Weil Kraft ist immer so, was ist Kraft, Leute? Kraft ist Koordination. So, Kraft ist per Definition irgendwie das Zusammenspiel zwischen inter- und intramuskulärer Kontrolle. Das Koordination, sorry. Und Koordination und Kontrolle sind auch sehr nah beieinander. Also weißt du, diese ganzen Begriffe haben so viele Überschneidungen und wir versuchen sie aber irgendwie voneinander zu trennen, was oft nicht sinnvoll ist fürs Verständnis, wie ich finde. Das heißt, wir versuchen Leute, ihre Kontrolle, ihre Koordination erstmal zurückzugeben. Und das ist generell ja ein großer Rant, den ich auch schon ein paar Mal losgelassen habe. Die meisten Leute, also ich frage mich immer, ist es überhaupt ein gutes Ziel, Leute beweglicher zu machen? Weil jemand, der jetzt zu mir kommt, der keine spezifischen Beweglichkeitsziele hat, also wenn jetzt jemand sagt, ich will einen Spagat können, ganz anderes Thema. Aber Leute, das ist den meisten Leuten scheißegal. Jemand, der jetzt zu mir kommt und der ist nicht besonders beweglich. Nee, der ist nicht beweglich, weil er gewisse Bewegungsoptionen halt einfach nicht braucht in seinem Leben. Mhm. Und dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, ist es wirklich wichtig, dass ich den beweglicher mache? Weil die Optionen, die er jetzt in diesem Moment hat, sind die, die er für sein Leben braucht. Deswegen hat er sich angepasst. Deswegen hat das System von diesem Menschen sich angepasst. Das heißt, mein erstes Ziel ist erstmal, dem Menschen in den Freiheitsgraden, die er besitzt, Kontrolle und Kraft zu geben. Kontrolle, Koordination, Kraft. Was alles irgendwie in meinem Kopf eigentlich das Gleiche ist.
Ja.
So.
Ganz hat er auch dreimal den gleichen Buchstaben.
Also crazy. Super lange Antwort. Aber da setzen wir an, würde ich sagen. Das heißt auch nicht zum Beispiel ein Ansatz, von dem ich nicht viel halte. Ich muss Leute erstmal beweglicher machen, bevor sie gewisse Übungen trainieren dürfen, weil die sind ja noch nicht beweglich genug für diese Übung. So, naja, dann findest du halt eine Übung, für die sie beweglich genug sind, gibst sie ein bisschen Gewicht, sorgst dafür, dass sie halt kontrolliert mit einer guten Bewegungsqualität diese Übung machen und alleine das wird Leute ja langfristig gesehen auch beweglicher machen, weil sie immer wieder an den Rand ihrer aktuellen Bewegungsoptionen kommen und eben auch Widerstand sie meistens dahin bringt, automatisch. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Ruderzug machst und du hast ein schweres Gewicht in der Hand, na, dann zieht das Gewicht dich in eine gewisse endgradige Position, wo du in deinem normalen Leben nicht hinkommst. Und wenn du das ein paar Mal machst, über ein paar Wochen und Monate, na, dann wird alleine dadurch gewisses Gewebe lernen, sich wieder exzentrisch zu orientieren. Also zum Beispiel Muskeln zwischen deinen Schulterblättern, wenn deine Schulterblätter auseinandergezogen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, oft muss man nicht spezifisch an seiner Beweglichkeit arbeiten, um beweglicher
Moment,
zu werden.
Moment, du meinst mit spezifisch, meinst du irgendeinen Mobility-Drill?
So genau,
wie herkömmlich
nicht isoliert, sorry, das war falsch.
Genau.
Nicht isoliert an seiner Mobility arbeiten, weil man spezifisch bereits an seiner Mobility arbeitet.
Oder man so könnte natürlich schon, also alles hat ja seine Berechtigung. Und wenn Leute halt, und es sind halt einfach so Fitnessleute, die halt einfach sehr, sehr viel Zeit haben, wenn die halt eine Routine haben, keine Ahnung, 20 Minuten auf irgendeinem Foamroller rumzurutschen, um dann quasi halt sich vorbereitet zu haben für den Squat, dann macht es. Aber
mir wäre es zu langweilig und zu uneffizient.
Ja, es ist einfach nicht, ist nicht effizient. Also so ist halt das normale Leben nicht. Wenn natürlich Leute eben halt so Fitnesssportler, die Zeit haben, macht es. Aber auch da, ich glaube, es gibt einfach einen smarteren Weg und einen effizienteren Weg, um wirklich sich vorzubereiten. Ich würde dich gerne fragen, gibt es so eine gewisse, und das hast du ja schon gesagt, gibt es eine gewisse Hierarchie in Mobility-Training, wenn man so will? Also was kommt zuerst? Was muss zuerst passieren, um zu? Du hast es ja eigentlich schon gesagt, ich würde es nur gerne nochmal für alle, die jetzt zuhören, irgendwie nochmal aufbereiten, weil das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Verständnis.
In meiner Welt kommt zuerst quasi die komplexe Bewegung, also die Übung quasi. Mhm. Also Push, Pull, Hinge, Squat, Split Squat.
So. Ich meinte einfach von Strukturen, Nervensystem, Morphologie. Darauf will ich irgendwie hinaus.
Das Nervensystem ist immer King. So.
Genau.
Und es gibt immer irgendwelche Sonderfälle. Also immer, wenn man im Internet was sagt, dann kommen ja Leute eben den Zeigefinger und sagen, und was ist mit diesem Sonderfall, der 0,05% der Bevölkerung betrifft? Ja, richtig. Und natürlich gibt es auch strukturelle Dinge, die Bewegungsoptionen bei Menschen einschränken können. So, das will ich nicht abstreiten, aber wir reden jetzt erstmal über quasi, ja, das Allgemeingültigste.
Ja. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, so, wenn jemand zu dir kommt, dann willst du den Menschen erstmal darauf vorbereiten, dass er oder sie in den Möglichkeiten, die er zum jetzigen Zeitpunkt hat, sicher wird. Oder?
Sicher wird, das nächste Synonym für Kontrolle entwickelt, Koordination entwickelt, Kraft entwickelt,
genau.
Quasi. Ja. Ja. Ist gleich Sicherheit. Das ist alles der gleiche Bucket, das wird alles gesteuert, determiniert, limitiert von unserem Nervensystem.
Okay, ganz genau. Und das ist genau das, was ich meine. Also so, natürlich wäre es auch sehr, sehr engstirnig und sehr wenig progressiv von uns gedacht, wenn wir damit zufrieden wären. Natürlich wollen wir darauf aufbauen, durch diese Sicherheit, die wir diesen Menschen geben, einen Mehrwert, ein Delta an Zugewinn erreichen. Logischerweise.
Ist ja auch nur Schritt 1.
Ganz genau.
Aber das ist schon mal wichtig, weil ich glaube, für manche ist es nicht Schritt 1. Quasi Schritt 1, den Menschen einfach Sicherheit geben in dem, was er gerade zur Verfügung hat. Mhm. So. Für manche reicht es vielleicht auch wirklich für immer. Das ist schon auch eine Sache. Also, weil eben dann tritt dieser Effekt ein, den ich gerade so kurz beschrieben habe, dass Leute sowieso beweglicher werden, wenn sie einfach anfangen, regelmäßig zu trainieren. Es geht gar nicht anders.
Und schau mal, deswegen ist ja einfach deine Aussage schon gar nicht richtig. Es reicht nicht für immer, weil es wird automatisch ein Zugewinn erfolgen.
Es reicht für immer, damit meine ich die Interventionen, die ich anwende quasi.
Ja.
Und die sind dann halt einfach jetzt auch wieder reduktionistisch gutes Krafttraining.
Und das weißt, da würde ich quasi das noch addieren wollen. Nicht die Interventionen, weil auch die werden sich ja sukzessive verändern, sondern die Intention. Wenn die Intention erstmal bei allen quasi die wäre, die du gerade beschreibst, wird jeder automatisch besser. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Ja, also, ja. Ja, das ist schon...
Man muss vorsichtig sein mit den Wörtern, die man da verwendet.
Es ist schon, genau, also so Semantics sind da schon sehr, sehr wichtig. Ein Gedanken, den ich immer habe, ist, und das ist ja so aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, so, was ist überhaupt Beweglichkeit, wenn man so will? Wir haben gesagt, Nervensystem ist King. Und wir haben ja ein gewisses Leitbild, so more or less im Kopf, wie Bewegungen auszusehen haben. Und jeder Mensch, der zu uns kommt, hat erstmal sein eigenes Leitbild. In einem Squat, in einem Hinge, whatsoever, you name it. Ein Squat ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, auch das zu veranschaulichen, genauso wie ein Hinge, weil einfach so viele Gelenke involviert sind. Jetzt kommt jemand und squattet nicht so, wie wir uns es vielleicht wünschen. Das heißt, für mich ist so, wenn man wieder das Nervensystem sich anschaut, aus irgendwelchen Gründen, so, die wir nicht kennen können, so, noch nicht müssen, by the way, ist es so, dass der Squat nicht so ausschaut, wie wir uns das vorstellen. Für mich besteht quasi einfach nicht das Wechselspiel zwischen Anspannung, Entspannung in gewissen Bewegungsabschnitten und darauf aufbauen auf den Muskeln, die da involviert sind, in der Bewegung dieser Gelenkabschnitte. Du hast vorhin beim Hinge erzählt, dass quasi tatsächlich einfach gewisse Muskelareale einen förmlichen Block bilden. Das heißt, die Relaxationsfähigkeit dieser Muskeln in der exzentrischen Ausrichtung, also im Schieben, im horizontalen Verschieben des Beckens nach hinten im Raum, besteht nicht. Und genauso kannst du es ja auch auf einen Squat oder auf jegliche andere Übung anwenden. Und das ist das, wie ich Beweglichkeit denke. Das heißt, Beweglichkeit ist die Fähigkeit, die Sicherheit zu haben, in gewissen Abschnitten loszulassen und nicht eine gewisse, ich nenne es mal, Schutzspannung aufbauen zu müssen.
Also Expansion zuzulassen.
Expansion zuzulassen.
So, dass die Begriffe auch endlich mal gefallen sind. Weil man kann eben auch sagen, so in einem gewissen Areal herrscht zu viel Kompression und dein System erlaubt keine Expansion und dementsprechend kann sich dein System nicht dahin bewegen, weil wir uns halt nicht da rein expandieren können.
Ja.
So.
Und ich meine, das ist halt so ein, also wenn man diesen Punkt mal aufnimmt und nicht denkt, dass man mit einem spezifischen lokalen Stretch irgendwas verändert. Natürlich kann man es verändern, du hast es ja schon beschrieben. Aber wie nachhaltig? Also null nachhaltig. Versus, und das ist ja so Story of our lives, oder? Also wie sehr bemühen wir uns darum, die Bewegungsmuster, die Bewältigungsstrategien von Menschen nachhaltig zu verändern? Und warum schaffen die das nicht? Also wie unsicher muss das System dieser Menschen weiterhin sein, damit sich dieses Bewegungsvermögen nicht nachhaltig und vielleicht für immer verändert? Also wo besteht die Diskrepanz zwischen Kompression und Expansion? Warum schaffen diese Menschen es nicht, quasi in gewisse Areale hinein zu expandieren?
Ja, ich glaube, das kann halt verschiedene Gründe haben, verschiedene Ursachen. Also da sind wir dann auch wieder bei den psychologischen Anteilen, also so im Sinne von lässt du bewusst wie auch unterbewusst gewisse Bewegungen nicht zu, weil du Angst vor gewissen Positionen hast, weil dir, weiß ich nicht, irgendwer mal ein Nocebo reingepresst hat oder weil du dich mal verletzt hast, weil du dir mal wehgetan hast in einer gewissen Bewegung. Sowas merkt sich unser Nervensystem eben in erster Linie mal unterbewusst, aber sowas bewegst du dir auch bewusst. So, das letzte Mal, als ich irgendwas vom Boden aufgehoben habe, habe ich einen nächsten Schuss bekommen. So, das heißt, ich werde mich jetzt nicht mehr in diese Position reinbegeben, in der ich damals den Hexenschuss hatte. So, solche Sachen beeinflussen das. Und dann eben auch noch so dieses einfach use it or lose it Ding. So, gewisse Dinge, gewisse Bewegungen benutzt du nicht, gewisse Ranges benutzt du nicht mehr. Baut dein System quasi sukzessive diese Bewegungsoptionen ab über Zeit. Das hat jetzt nichts mit irgendeinem Trauma zu tun, sondern das ist ein, ich sag mal, längerfristiger, schleichenderer Prozess, der auf eben Effizienz mehr ausgerichtet ist. So, das Erste, was ich geschildert habe, wäre eher gesteuert durch den Sicherheitsgedanken beziehungsweise Unsicherheit des Systems. Also ja, so die Gründe sind irgendwie andere, aber dem Problem, wenn es eins ist, quasi der Unbeweglichkeit, dem Herr zu werden, so, das unterscheidet sich dann halt nicht am Ende.
Genau. Also wir haben auch noch nicht von Körperschwerpunktsmanagement gesprochen und so halt generell Haltung, weil das ist ja auch so ein Punkt, der...
Und auch noch nicht von Atmung und so, also...
Genau, also so, das ist für mich auch wieder eins. So, wie lebt ein Mensch sein Leben? Sprich, wie managt er seinen Schwerpunkt gegen die Schwerkraft? Wie atmet er dementsprechend etc.? Das sind ja auch solche Dinge, die so maßgeblich darüber Aufschluss geben können oder die Grundlage bilden für eben Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit.
Gewisse Muskeln, die dauerhaft aktiv sein müssen, dauerhaft quasi in dieser konzentrischen Orientierung existieren müssen, damit wir nicht umfallen. So, das ist auch wieder ein großer Grund dafür. Geht auch wieder in Richtung Sicherheit natürlich. So, unser Bewegungssystem will sicher sein, will nicht auf die Schnauze fallen. So, dementsprechend wird es irgendwie kompensieren und gewisse Muskeln werden ihre quasi Ausrichtung verändern müssen, damit das gewährleistet ist. So, keine Ahnung, dein Schwerpunkt wandert nach vorne, weil dein Becken nach vorne kippt, weil du ein stressiges Leben hast, deswegen verändern sich deine Atemmuster, deswegen eben kippt dein Becken nach vorne, dann müssen gewisse Muskeln dagegen arbeiten, damit dein Schwerpunkt nicht zu weit nach vorne im Raum wandert und irgendwas muss dich wieder zurückholen. Und also so funktioniert halt quasi auf einer längerfristigen Ebene gedacht, wie sich Haltung verändert und wie sich eben auch so die Orientierung von gewissen Muskeln verändert. So, wenn man sowas auf dem Schirm hat und sowas versteht, dann kann man natürlich auch bessere Interventionen finden. So, man kann besser an den Kompensationen von Menschen arbeiten. Und dann auch Atmung. Also wenn gewisse Muskeln die ganze Zeit aktiv sein müssen, damit du Luft rein und raus bekommst, dann werden die wahrscheinlich auch einen hohen Tonus dauerhaft haben oder eine gewisse konzentrische Orientierung haben und so weiter und so weiter. Und so, das ist halt genau die Sache. Also wenn du diese ganzen Faktoren beachtest, Schwerpunktsmanagement, Atmung, Sicherheit, Effizienz und so weiter, dann verstehst du einfach, wie unser Bewegungssystem funktioniert, wie Haltungen zustande kommen und so. Und das ist natürlich super wertvolles Hintergrundwissen, wenn du dir dann die Frage stellst, okay, der Mensch ist unbeweglich, wie kann ich den beweglicher machen?
Ja, absolut. Aber ich meine, von der innersten Schicht der Zwiebel, also sprich von der Atmung, was Bewegung anbelangt, nach außen zu gehen, das ist halt einfach vonnöten. Ich meine, deswegen machen wir Atemarbeit, deswegen machen wir Positionsarbeit. Und das kann oft ja schon letztendlich genau die Intervention sein, die Leute tatsächlich in Anführungsstrichen beweglicher macht, weil sie halt relaxierter sind.
Genau, also alleine, wenn wir beim Nervensystem sind, sympathischer Zweig vom Nervensystem und parasympathischer Zweig. Der sympathische Zweig vom Nervensystem wird uns immer eher mehr Muskelspannung geben, so, weil Fight or Flight, so, wir sind vorbereitet auf eine Stresssituation. Das heißt, generell wird der Muskeltonus in unserem System eher nach oben reguliert, damit wir ready sind, zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn wir eben mehr den parasympathischen Zweig aktivieren, Rest and Digest, dann wird Muskeltonus eher reduziert werden, systemisch, so. Deswegen kann es sein, dass wenn du gestresst ins Gym kommst und du legst dich erstmal 3 Minuten auf den Rücken und atmest und eben aktivierst dein parasympathisches Nervensystem, dass du 5 Zentimeter tiefer in deinem Toe-Touch kommst als vor dieser Atemübung. Nicht, weil du spezifisch an irgendwie deinen Hamstrings gearbeitet oder gedehnt hast, sondern weil du ganz unspezifisch auf Muskeln bezogen, aber spezifisch aufs Nervensystem bezogen, dich eben in einen anderen Geisteszustand versetzt hat, der dein ganzes System beeinflusst.
Sorry, das ist mich nicht, ich suche jetzt gerade was, aber ich finde es natürlich nicht auf Anhieb. So, wenn wir fahren auch vorhin beim Beckenboden und so weiter, das mag ich nicht sehen hier.
Es sei dir verziehen. Das ist nicht erlaubt.
Nein, es ist einfach viel zu gefährlich. Na, geht's einfach, ich habe gerade, Michael Fassbender habe ich gerade gesucht, weil es ist so ein Jingle auf Instagram, wo er von irgendeinem Film, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, aber da geht es einfach darum, dass er in so einer Interviewsituation mit so einer jungen Dame ist und die halt fragt, ob ihr rektaler Sphinkter in diesem Moment relaxiert ist oder ob er angespannt ist.
Was war das für ein Interview, Mann?
Ich weiß es auch nicht, aber das bringt so ein bisschen auf den Punkt halt so. Alles, was wir gerade auch so besprechen.
Und das ist, weißt du, in dieser Welt von Beweglichkeit gibt es ja auch ganz viel so Hokuspokus-Sachen. Also, dass Leute halt irgendwelche wilden Interventionen machen und auf einmal sind Leute beweglicher in gewissen Bewegungen und so. Und vielleicht bringt jetzt alles, worüber wir schon gesprochen haben, so ein bisschen Licht ins Dunkel, warum gewisse Dinge halt funktionieren können, obwohl die vielleicht gar nicht spezifisch sind. Also jemand macht einen Toe-Touch und dann, keine Ahnung, reibst du dir die Ohrläppchen, machst nochmal einen Toe-Touch und auf einmal kommst du weiter runter. Naja, weil du auf irgendeine Art und Weise dein Nervensystem beeinflusst und dein Nervensystem ist halt King, wenn es darum geht, gewisse Ranges freizugeben oder auch nicht. Und deswegen funktionieren halt, können ganz viele Dinge zumindest kurzfristig funktionieren, um Menschen in riesigen Anführungszeichen beweglicher zu machen. Von Foam Rolling bis zu Neurodrills über
Kiffen.
Stretches, Kiffen, Tanzen, ein heißes Bad nehmen, keine Ahnung. So.
Gut. Ich glaube, wir haben, also das ist ja jetzt nichts Neues, worüber wir sprechen. Darüber sprechen wir ja schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Können wir denn rein, weil du hast ja vorhin angedeutet, so in einer Pulling-Exercise, welche 2 Prinzipien muss man denn bei Beweglichkeitstraining oder bei Mobility noch erwähnen?
Ich mag das nicht, wenn der Andi mir so Quizfragen stellt, so im Podcast. Weißt du, jetzt hier so, ist hier Multiple-Choice. Übung oder was? Welche 2 Sachen muss man beachten?
Ich wollte einfach noch auf Orientierung und Relativbewegung kommen. Und wie wir.
Oh ja. Und ich war gerade ganz woanders in meinem Kopf.
Und wie wir quasi das auch proaktiv so, weil wir wollten ja auch so eine praktische Anleitung geben, auch so ein bisschen, oder? Wie wir das quasi auch im Training befeuern.
Ja. Boah. Ja, da machst du ein weiteres riesiges Fass auf, natürlich mit Orientierung und Relativbewegungen.
Ich finde schon, dass wir da auch drüber sprechen.
Was aber unfassbar wichtig ist, eben um wieder Beweglichkeit besser zu verstehen. Also so diese, das sind quasi 2 generelle globale Bewegungsstrategien unseres Systems. Orientierung bedeutet immer, mehrere Segmente bewegen sich als Einheit, um eine gewisse Bewegungsaufgabe zu erfüllen. Und Relativbewegung wäre quasi, Segmente bewegen sich nicht als Einheit, sondern unabhängig voneinander, um gewisse Bewegungsaufgaben zu erfüllen. Eine Orientierung ist eigentlich immer was Kompensatorisches, Relativbewegung nicht.
Muss ich gerade überlegen, ob ich das so stehen lassen kann. Und wenn aber jetzt jemand quasi die Aufgabe hätte, sein System eher zu orientieren und kann das nicht und würde das dann quasi mit einer Relativbewegung lösen, dann ist es auch kompensatorisch.
Ja, fällt dir dafür ein Beispiel ein?
Naja, wenn halt, wenn eine Person, die vielleicht eher, also ein ganz praktisches Beispiel, jetzt bewertend, aber aus der Erfahrung, wenn eine Frau, die viel Yoga macht, zum Beispiel zu uns kommt und nicht die Vermögen hat, ihren Körper gut zu kompressen, also zu orientieren und dann zum Beispiel eine schwere Load bewegen sollte, vielleicht bilateral und so weiter, das nicht kann und das dann eher wieder mit einer Relativbewegungsstrategie löst, dann ist das eher kompensatorisch, weil die Bewegungsaufgabe nicht erfüllt wird.
Weil die Bewegungsaufgabe vielleicht nicht effizient erfüllt wird.
Genau, nicht effizient, weil sie wird erfüllt.
Also ja.
Ich meine ja nur theoretisch.
Aber das ist also
theoretisch.
Da könnte man jetzt hindenken, aber ich glaube, das bringt uns eher so ein bisschen weg vom Pfad.
Ja, dann geh mal den Pfad entlang.
Oder?
Ja.
Ja, ich glaube, in unserer Arbeit ist es halt oft so, wenn wir neue Bewegungsoptionen fördern wollen bei Menschen, dann legen wir erstmal Wert darauf, gewisse Relativbewegungen wiederherzustellen oder zu ermöglichen. Und Relativbewegungen werden eben verhindert, auch wieder durch Kompression, durch konzentrische Orientierung. So, weil wenn Muskeln dauerhaft konzentrisch orientiert sind in einem gewissen Areal, dann ist die Chance relativ hoch, dass sich dieses Areal eben als Einheit bewegt und Dinge nicht sich so in relativer Opposition unabhängig voneinander bewegen können. Zum Beispiel, boah, das.
Naja, zum Beispiel bei, also.
Leute hören zu und verstehen kein fucking Wort.
Ja, ich finde, was man vorausschicken muss, ist tatsächlich, dass halt konventionelles Krafttraining in jeglicher Form bilateral, meistens sagittal und dementsprechend sehr, sehr orientierend wirkt.
Genau. Zum Beispiel.
Das ist eine wichtige Grundlage, die man einfach mal festhalten muss.
Einfach mal so, dass man sich was darunter vorstellen kann. Jemand macht, trainiert wie ein Lego-Männchen über 3 Jahre sehr, sehr schwer, um Muskeln aufzubauen, um Kraft aufzubauen in eben bilateralen, sagittalen Bewegungsmustern. Auf die Wirbelsäule bezogen bedeutet es, der Mensch wird seine gesamte Wirbelsäule eigentlich immer orientieren. Er wird diese Wirbelsäule nicht in einem Squat, in einem Deadlift, beim Bankdrücken bewegen, sondern er hält sie in einer gewissen Position fest, so in einer Orientierung. Und dadurch bringt man seinem System quasi genau diese Strategie bei. Und über Zeit wird dieser Mensch die Fähigkeit verlieren, seine Wirbelsäule Segment für Segment zu bewegen. Also jeden Wirbel quasi unabhängig vom anderen Wirbel. Das kann man sich dann anschauen, wenn der Mensch einen Toe-Touch macht, dann wird es wahrscheinlich keine schöne runde Form ergeben, wenn man sich das von der Seite anschaut. Also sprich, die Wirbelsäule kann wirklich flektieren und zwar zwischen jedem einzelnen Wirbelkörper, sondern da wird es gewisse Areale geben in dieser Wirbelsäule, die eher flach sind. Das heißt, gewisse Segmente innerhalb der Wirbelsäule sind zusammengefasst zu einem Segment, quasi versteift, aber eben nicht durch eine OP, sondern einfach durch die konzentrische Orientierung in gewissen Bereichen. So. Dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann, von was wir hier die ganze Zeit reden. Und dann kann man wenn man das will, so, da braucht man ja auch erstmal einen guten Grund, kann man natürlich spezifische Interventionen machen, um zum Beispiel wieder die relativen Bewegungen innerhalb der Wirbelsäule zu ermöglichen. Was einhergeht mit einer exzentrischen Orientierung und Expansion in gewissen Bereichen ermöglichen. Da kann man mit der Atmung arbeiten oder eben mit, keine Ahnung, da könnte man jetzt sowas wie einen Jefferson Curl zum Beispiel benutzen, gekoppelt an die Atmung und so weiter und so weiter. Wo man einfach dem System wie dabei bringt, so hey, du kannst übrigens auch deine, T8 und T9 unabhängig voneinander bewegen und musst sie nicht immer als einen Block bewegen. So, das zeigt man dem Nervensystem. Das Nervensystem sagt, ah ja, okay, chillig. Schickt das Signal in die Muskeln, ihr könnt euch wieder exzentrisch orientieren und schon hat man quasi Bewegungsoptionen erweitert. Jetzt sehr reingezoomt zwischen 2 Wirbelkörpern. So, aber vom Prinzip kann man das auf eben jedes Gelenksystem im Körper eigentlich so übertragen und anwenden. Ja.
Das heißt ja, dass wenn man Relativbewegungen befeuern möchte im Training, dass man versucht, wahrscheinlich viele Dinge eher nicht bilateral zu machen.
nicht bilateral zu machen. Rotation ist da generell wichtig, also wieder Rotation ins System zu bringen, weil am Ende halt jede Bewegung irgendwie eine rotatorische ist, gerade zwischen zwei Segmenten, wenn man sehr reinzoomt, also zwischen zwei Gelenkpartnern, so die müssen gegeneinander rotieren können. Und das funktioniert meistens besser, wenn man es eben nicht bilateral macht. Aus diversen Gründen.
Kann man denn vielleicht nochmal exemplarisch, du hast vorhin von dem Ruderzug gesprochen, kann man jetzt mal, das ist immer schwer, wenn man kein Bild dazu hat, deswegen YouTube-Leute und MTMT-Training, da werden alle solche Dinge erklärt, und zwar par excellence. Wenn du jetzt quasi zwei, wie heißt es auf Deutsch, einarmig gezogene Horizontalzüge erklärst, das ist nämlich die Begrifflichkeit, die wichtig ist, in Orientierung versus in Relativbewegung, kannst du mal beschreiben, wie diese Bewegungsausführungen unterschiedlich aussehen würden?
Da müsste man natürlich auch erstmal quasi definieren, von welcher Relativbewegung sprechen wir jetzt? Von welchem Segmenten oder welchem Segment? Nehmen wir mal das Schulterblatt. Kann sich dein Schulterblatt relativ zu deinem Brustkorb quasi frei bewegen und auch unabhängig von deinem Brustkorb? Und wie gut kann es das? Weil das ist natürlich auch nicht ein entweder ja oder nein, sondern da geht es dann um Range of Motion. Das existiert auf dem Spektrum. Ich könnte zum Beispiel einen einarmigen Ruderzug machen. Nehmen wir mal Kurzhantelrudern einfach. So, ich stütze mich auf der Bank auf und ziehe an der Hantel. Und jedes Mal, wenn ich ziehe, rotiere ich meinen gesamten Brustkorb quasi, drehe meinen Brustkorb auf, also auf zur Hantel, wenn ich ziehe. Und wenn ich runtergehe, rotiert mein Brustkorb weg von der Hantel.
Das heißt, dein Brustbein bewegt sich im Raum, oder? Verändert die Position des...
Genau, mein Brustbein bewegt sich inklusive dem gesamten Thorax sehr, sehr viel durch den Raum, während ich meinen Arm bewege und diese Ruderbewegung mache. Und wenn ich jetzt reinzoome und mir angucke, okay, was passiert denn an Range of Motion zwischen dem Brustkorb und dem Schulterblatt, dann passiert da nicht so viel, weil ich bewege die Hantel durch den Raum, indem ich meinen gesamten Brustkorb durch den Raum bewege. AKA orientiere. Ich orientiere meinen Brustkorb, eine Struktur als Einheit, und orientiere quasi auch mehr mein Schulterblatt und Brustkorb, also das scapulothorakale Gelenk. So. Mhm. Das ist mehr Orientierung. Es passiert weniger Separation.
Das heißt, die bewegen sich, wenn man so will, in die gleiche Richtung.
Genau. Mhm. Die bewegen sich in die gleiche Richtung und es existiert nicht viel Separation zwischen diesen beiden Strukturen. So, das wäre die eine Art, das zu machen. Die andere Art ist, mein Brustkorb bleibt relativ fixiert beim Kurzhantelrudern. Das heißt, ich stütze mich auf, vielleicht mache ich auch einen Reach mit der stützenden Seite, so, und ich versuche, meinen Brustkorb relativ fixiert zu halten und dann mache ich einen Reach nach unten auf der Seite, wo ich das Gewicht habe, mache den Arm lang und nicht nur den Arm lang, sondern meine ganze Schulter, eben, Schulter hängt am Schulterblatt. Mein Schulterblatt gleitet an meinem Brustkorb nach unten, bewegt sich in Protraktion und wenn ich ziehe, bewegt sich mein Schulterblatt in Retraktion, wenn ich die Hantel hochziehe. Das heißt, ich habe eine große Separation zwischen Brustkorb und Schulterblatt. Mein Schulterblatt durchläuft eine große Range durch Protraktion und Retraktion, während ich eben ziehe im Ruderzug. So, das heißt, da habe ich die Separationsfähigkeit zwischen Brustkorb und Schulterblatt.
Mhm. Und das ist ja so schön, wenn man diese zwei Wörter sich wieder vor Augen hält. Separationsfähigkeit, also wie kann ich diese beiden Dinge voneinander entkoppeln, wenn man so will? Und du hast ja auch von Opposition gesprochen, das heißt, Opposition heißt ja, dass sie sich gegen gleich bewegen versus bei der, Orientierung. Wahnsinn. Wo sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Und so muss man sich das auch merken und halt auch innerlich vorstellen. Und das, dann macht es ja total Sinn, dass man einfach versteht, was bedeutet Relativbewegung. Mhm. Also Separationsfähigkeit von, ich kann quasi Dinge wirklich voneinander separieren, trennen und in Opposition. Das heißt, gegengleich, wenn man so will, versus Orientierung, wo sich es gleichmäßig, gleichzeitig bewegt, in die gleiche Richtung zeigend.
Noch einfacher ist vielleicht so Rudern am Kabelzug bilateral. So, weißt du, mein Brustkorb retrahiert, also er bewegt sich quasi nach hinten im Raum, während mein Schulterblatt protrahiert, sich nach vorne im Raum bewegt. Das ist die Exzentrik beim Ruderzug. Und wenn ich dann ziehe, so, dann habe ich eine Retraktion vom Schulterblatt und mein Brustkorb bleibt retrahiert, Weil ich könnte auch sagen, ich ziehe und bewege meinen Brustkorb im Raum nach vorne, während sich mein Schulterblatt nach hinten bewegt. So, das ist dann auch wieder eigentlich eine kompensatorische Bewegung in diesem Ruderzug. Deswegen ist dieses Prinzip, was ich auf meiner Brust trage, auch so wichtig. Position diktiert Funktion. Deswegen ist der Stack oft wichtig, wenn es darum geht, Bewegungsoptionen zu erweitern und auch Relativbewegungen zu erweitern. Weil der Stack bedeutet, ich habe Kontrolle über mein axiales Skelett, über mein Brustkorb und mein Becken und meinen Schädel, habe Kontrolle darüber, wie das Ganze positioniert ist im Raum, kann eine gewisse Position halten und dann habe ich einen Anker, in dem Fall für mein Schulterblatt, und mein Schulterblatt kann sich auf dieser Struktur, separiert von dieser Struktur, bewegen. Deswegen sind dann eben Konzepte wie der Stack auch irgendwie wichtig, wenn es darum geht, Bewegung, Bewegungsoptionen, ja, relativ Bewegungen besser zu verstehen. So greifen diese Konzepte alle so ein bisschen ineinander.
Mhm. Auch fantastisch beschrieben in Krafttraining weitergedacht 2.0.
Ist bald wieder, oder? Im März?
Ich glaube schon, ja.
Genau, im März haben wir. Bis jetzt das einzige Seminar für 2026 also geplant.
Geht da rein, Leute, weil wir wissen nicht, wie es noch weitergehen
wird. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Termine geben.
Ja,
kommt vorbei. Um das Ganze jetzt mal so, weil das ist so diese auch von Bill Hartman beeinflusste Denkweise über Bewegen, die finde ich total nützlich ist und auf jeden Fall mein Modell von Bewegung nachhaltig geprägt und auch verändert hat. Gewisse Dinge kann man vielleicht auch noch ein bisschen leichter und wieder auf einer muskulären Ebene beschreiben, weil das, was mehr Bewegungsoptionen freigibt, ist ja ganz oft auf Muskeln bezogen, das hatten wir eigentlich auch schon, wieder eine exzentrische Orientierung lernen und gewissen Gewebe beibringen. Und eine ganz simple praktische Ableitung davon ist, einfach mehr Zeit in dieser exzentrischen Orientierung verbringen. Und das kann man tun, indem man zum Beispiel Tempo einbaut, also die Exzentrik einfach mit viel Fokus gestaltet, mit viel Qualität gestaltet und langsam gestaltet. Damit man zum Beispiel überhaupt wirklich an den Rand seiner aktuellen Range kommt, so braucht man vielleicht ein bisschen Zeit. Also bleiben wir wieder beim Ruderzug. Wenn ich langsam nach vorne gehe und wirklich merke, okay, meine Schulterblätter protrahieren, mein Brustkorb bleibt hinten im Raum, ich kriege einen Stretch auf alle Muskeln zwischen meinen Schulterblättern, ich spüre das auch, so dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Und dann ziehe ich halt ganz normal. Also so ganz simpel, langsame Exzentrik, vielleicht eine Pause in der Exzentrik oder in der Endposition einbauen, so. Das sind erstmal, finde ich, die effektivsten und simpelsten Mittel, um Menschen beweglicher zu machen. Bei in Bewegung gegen Widerstand sich einfach Zeit lassen, weil diese Zeit es mir ermöglicht, mein Nervensystem umzuprogrammieren in die Richtung, ah, okay, wir sind hier safe, wir können das, ich gebe nach und nach mehr Bewegungsoptionen frei.
ISOs natürlich auch.
ISOs in tiefen Gelenkwinkeln, da sind wir dann bei tiefen pulsierenden Sprüngen, warum wir die so gerne machen, auch um an Beweglichkeit zu arbeiten. Deswegen sind die auch viel drin in MTMT Fundamentals. So, das ist Beweglichkeitsarbeit. Weil wenn du gehst in die tiefe Position von einem Split Squat und dann machst du da so tiefe, lockere, pulsierende Sprünge, ist gleich, du verbringst einfach viel Zeit in der exzentrischen Orientierung von Muskeln, ist gleich in tiefen Gelenkwinkeln. So, in der Position von einem gebeugten Knie, von einer gebeugten Hüfte. Also dann auch wieder total simpel eigentlich, wenn man sich überlegt, warum macht man
sowas. Am Ende kann man immer sowas simpel sagen. So, am Ende.
Ganz am Ende. Wenn man so ein paar Sachen verstanden
hat. Ich finde aber tatsächlich auch, also natürlich bin ich ja der größte Fan von tief gewinkelten, pulsierenden Sprüngen und so weiter.
Tief gewickelt?
Gewinkelt, habe ich gesagt. Du musst schon genauer zuhören, mein Freund.
Schief gewickelt.
Aber also so
schief gewickelt,
zum Beispiel gewickelt. Hinging ISOs ist einfach so Gold wert für Leute, die halt einfach nicht in eine gute Hinge-Position kommen.
Aber dann auch, wenn man sowas macht, halt muss man auch wieder differenzieren, dann willst du ja relaxieren in dieser tiefen Position.
Genau.
Weil ISOs sind ja oft auch Anspannung und Kompression und das Gegenteil von Expansion und solche ISOs werden dich nicht beweglicher machen.
Ja, du meinst die man mit einer großen Schmerzverzerrung im Gesicht.
Zum Beispiel, oder einfach quasi ein Overcoming ISO in der Endposition versus ein Yielding ISO.
Absolut. Das ich spreche schon definitiv von Yielding ISOs.
Genau, wollte ich nur nochmal klarstellen, ja, weil ISOs halt auch nicht ISOs.
Ja, du hast vollkommen recht, das ist auch wichtig. Yielding ISOs und definitiv auch so die Kunst in einer Yielding Position eben zu relaxieren und loszulassen.
Also zu yielden.
Ja.
Ja.
Also
wirklich zu yielden.
Also wirklich zu yielden, ja. Und auch einfach mal zu sehen, was kann ich wirklich abschalten? Was kann ich wirklich loslassen? Was ich vielleicht, also gerade bei Leuten, Butt Gripper halt als bestes Beispiel, die halt in keine tiefe, gute, geyieldete, gehinschte Position kommen, weil einfach halt alles so auf der Rückseite, also ihre Glutes, ihnen halt verhindern, dass quasi sich die Knochen in diese Richtung bewegen. Also dorsal verschieben, wenn man so will. Und ich meine, das sieht man ja immer wieder in allen Videos von David Gray und wie sie alle heißen und so weiter, wo oder Körperbau, Lemgo, wo halt dann Leute einfach halt extreme Spasmen irgendwie bekommen, weil halt ihr Nervensystem erstmal sagt so, oida, wo bin ich hier überhaupt gelandet und so weiter. Weil sie da mal hinkommen. Mhm. Das ist ja das.
Neue Position des Nervensystems ist erstmal völlig am Ausrasten. Ja.
Genau. Also das ist auf alle Fälle total sinnvoll. Und ich sehe auch immer wieder bei mir in gewissen ISOs, was kann ich noch mehr weglassen? Hm. Ich kann trotzdem diese...
Welche unnötige Spannung kannst du noch loslassen?
Ganz genau. Und das ist ja eine hohe Kunst.
Ja, das ist generell. Also ich muss die ganze Zeit daran denken, dass quasi das Tool, um den Menschen langfristig durch Training auch beweglicher zu machen, ist halt Bewegungsqualität.
Ja.
Und auch Bewegungspräzision. Mhm. So. Und die besitzen halt die meisten Leute, die jetzt zum Personal Training kommen oder irgendwie in die Physiotherapie kommen, die besitzen diese Skills halt nicht. Das heißt, wir...
Deswegen kommen sie ja.
Genau. Aber das heißt, wir müssen diese Skills besitzen. Wir müssen diese Dinge erkennen können.
Ja.
Weil der Mensch kann selber nicht spüren, was es bedeutet, quasi diese Bewegung gut zu machen. Also müssen wir irgendwie von außen es erkennen können, ob sie es... also nicht so wie der Andi. Ob sie es gut machen. Und was es überhaupt bedeutet und so. Und da sind zum Beispiel, da ist dieses Wissen um Orientierung und Relativbewegung sehr, sehr wichtig, weil es gibt halt gewisse Dinge, die kann ich von außen sehen. Ich kann sehen, ob sich ein Schulterblatt wirklich gut bewegen kann auf einem Brustkorb. Natürlich braucht es dafür Erfahrung und ich muss davon viele Wiederholungen rudern gesehen haben von vielen verschiedenen Menschen, damit ich so dieses Coaches Eye entwickle. Aber das ist einfach ein wichtiger Skill, dass man genau solche auch so immer wiederkehrenden Muster einfach sieht. Also du hast gerade vom Butt Gripper gesprochen, halt Leute, die einfach viel Kompression so in dem Bereich hinteres, unteres Becken haben, so was sich immer wieder zeigen würde in gewissen Bewegungsaufgaben, wie einem Hinge zum Beispiel und so. Und dann kann ich eben Interventionen finden, die dafür spezifisch sind. Wenn ich denke, dass das ein sinnvolles Ziel für den Menschen ist. Weil eben, ich habe alle möglichen Phasen durchlaufen in meiner Karriere als Personal Trainer und am Ende bin ich dabei rausgekommen, dass so dieses Thema eben Beweglichkeit beziehungsweise das Verbessern von Beweglichkeit genauso ein Nebeneffekt von guter Bewegung und gutem Training ist wie Muskelaufbau eigentlich und ich da nicht zu isoliert und spezifisch quasi vorgehen muss, sondern gewisse Muster im Großen und Ganzen erkennen, so in, also im Sinne von, was für kompensatorische Muster fährt dieser Mensch und das beeinflusst dann meine Übungsauswahl und dann wird halt einfach gut trainiert in einer individuell spezifischen Übungsauswahl. So. Also es ist vielleicht doch nicht so simpel, aber eigentlich ist es simpel. So. Weil ich dann keine Mobility oder sehr wenig Mobility Drills mit einem Menschen mache.
Ich glaube schon, dass es simpel ist. Wenn man es genauso verstanden hat, wie wir es jetzt hoffentlich einigermaßen gut erklärt haben, dann hat man einfach, finde ich, eine viel bessere, eine viel effizientere Herangehensweise, wie man diesem Thema Herr wird.
Und das ist übrigens auch ein Ding, so unser Ansatz wird immer geprägt sein von einfach Zeiteffizienz, weil wir aus dem Personal Training kommen, wo die Menschen nur eine sehr begrenzte Zeit bei uns sind. Eine Stunde in der Woche, vielleicht zwei Stunden in der Woche. So, ich will, dass diese Zeit sehr, sehr gut genutzt wird und bin der Meinung, sie ist nicht gut genutzt, wenn ich von dieser einen Stunde pro Woche 20 Minuten darauf verwende, mit den Menschen auf einer Rolle rumzurollen. So, weil ich will ja einen Stimulus schaffen. So, einen Stimulus, der die Menschen stärker, resilienter, fitter macht, variabler macht. Mhm. Alles, was dazu gehört. Muskeln aufbaut, die ganzen tollen Sachen, die die man dann vielleicht irgendwie am Ende unter Fitness zusammenfasst. Ganz möglichen Adaptionen. Mobility. Leute. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder, und das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache, die einem bewusst sein muss. Es gibt natürlich gewisse spezifische Bewegungsaufgaben.
You can read my mind.
Ja. Und gewisse spezifische Positionen, in die kommt zum Beispiel jemand nicht rein. Und das ist dann wichtig für sowas wie, hey, du willst CrossFit machen. Im CrossFit muss man diese Bewegungen, diese Bewegungsmuster machen, weil die gehören zu diesem Sport dazu. Du kannst das nicht, du kommst nicht in eine tiefe Kniebeuge. Also müssen wir spezifisch an diesem Muster arbeiten. Das war für unseren Kontext nie wichtig, weil halt in unserem Kontext Training immer nur ein Mittel zum Zweck ist für Gesundheit und Fitness. So. Aber für viele in der Fitnesswelt ist es halt auch ein relevanter, ist es relevant. So, wie werde ich in ganz spezifischen Bewegungsmustern beweglich genug, um sie überhaupt machen zu können? Mhm. So, ich will einen Klimmzug schaffen, kriegt mein Arm aber nicht über Kopf. Problematisch. Dann ist es natürlich schon so, dass ich sage, okay, dann müssen wir irgendwie Interventionen finden, die es dir ermöglichen, dass du deinen Arm über Kopf bekommst, damit du an deinem Ziel arbeiten kannst, einen Klimmzug zu schaffen. Und so weiter. Und da gelten aber halt auch alle Prinzipien, die wir eigentlich schon besprochen haben.
Mhm. Ja. Beweglichkeit. So.
Ich finde es total interessant, wie sich da mein Verständnis einfach über die Jahre verändert hat und quasi mit mehr Weitblick für eben, wie funktioniert das Bewegungssystem. Dieses Thema auch so demystifiziert hat, mhm, für mich persönlich und Dinge eigentlich viel, viel einfacher gemacht hat.
Aber findest du nicht, und das ist doch das Interessante, und correct me if I'm wrong, aber so der Gedanke, den ich habe, die ganze prinzipienbasierte Erklärung, die wir jetzt geliefert haben, so mit allem, was wir aufgezeigt haben, Nervensystem ist King, danach kommt erst, also hierarchisch, was kommt zuerst und so weiter, all das, ohne dieses Wissen, haben wir dann trotzdem in der praktischen Arbeit das Gleiche gemacht.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, komplexe Compound-Bewegungen über eine große Range of Motion trainiert gegen Widerstand.
Ja.
So ganz runtergebrochen.
Genau das meine ich.
Ja.
Also einfach so ganz intuitiv, weil es die Erfahrung auch gezeigt hat, dass das der effektivste Weg war, um Leute wirklich fitter zu machen. Ich will es nicht nur einen Faktor beweglich rauszugreifen, sondern fitter. Und am Ende des Tages auch Leute halt schmerzfreier. Also wenn Leute halt irgendwie, ich sag jetzt mal mit irgendwas, mein Orthopäde hat mir gesagt, ich muss meine isochorale Muskulatur dehnen. Oder ich habe ein Piriformis-Syndrom, ich muss meinen Piriformis dehnen oder was auch immer. You get the point. Wir haben die Leute halt einfach progressiv belastet und automatisch sind diese Phänomene auch weniger geworden.
Was auch total logisch ist, weil also Schmerz als Signal für Unsicherheit, für Gefahr, ja, von unserem System. So, wenn du dich irgendwie bewegst und du kommst in Bereiche, wo dein System Gefahr wahrnimmt, wirst du öfter mal ein Schmerzsignal erhalten von deinem System, als wenn du halt Kontrolle hast über alle Positionen, die du einnimmst. Also von daher, ja, du wirst auch seltener und weniger Schmerz verspüren, wenn du eben beweglich bist.
Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr das auf YouTube seht oder auch so, wo kann man es noch sehen? Hören?
Auf Spotify halt. Auf Spotify kann man es vielleicht, da hat der Javan, glaube ich, geslackt, da gibt's nicht immer ein Video. Aber hören kann man es auf jeden Fall auch dort.
Hören, aber nein, ich meine Kommentare hinterlassen, weil ich würde gerne jetzt zum Abschluss euch abverlangen, dass ihr die Definition, die der Quiz am Anfang gegeben habt, noch bereichert um alles, was wir besprochen haben. Ja, ist doch eine gute Aufgabe. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen.
Und das Beste klauen wir dann und werden es ab jetzt verwenden in allen Präsentationen und Ausbildungsformaten.
Ganz genau so ist es.
Leute, ich habe vergessen, Werbung zu machen. Fuck, ich vergesse es immer in letzter Zeit.
Mit dir, Mann.
Für ESN. Aber ihr wisst ja, dass ihr mit dem Code MTMT immer den maximalen Rabatt bekommt. Wir freuen uns, wenn ihr den benutzt. Wir freuen uns immer über euren Support, egal ob es bei Löwenanteil ist, bei Vivo ist oder bei ESN ist. Das sind unsere drei Partner. Immer Code MTMT verwenden, wenn ihr irgendwas von diesen drei Partnern euch schnappt. Wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Wir hoffen, dass unsere Trainings-App sich in diesem Moment, wenn ihr das hier hört, schon sich in der Beta-Testphase, Soft-Launch-Phase befindet. Ihr werdet da bald mehr drüber hören. Also zum Beispiel was darüber, wann der offizielle Launch passiert. Versprochen. Gerade im Meeting haben wir wieder über ein paar Punkte geredet. Ja. Sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen?
Naja, also nochmal darauf hinzuweisen, auf unser Wochenendseminar im März. Ich habe leider den genauen Termin nicht, aber das könnt ihr auf unserer Website sehen. Geht da mal rein, Leute.
Wir verlinken euch das in der Beschreibung.
Ja, weil das ist...
JDB, packen Link in die Beschreibung rein.
Da geht es genau einfach um das, was wir auch besprochen haben. Separationsfähigkeit, Orientierung, Relativbewegung, alles, was dazugehört und so weiter. Das ist ein super Konzept. Wenn ihr vielleicht das Einser schon gemacht habt oder von dem gehört habt, dann solltet ihr da auf alle Fälle reingehen.
Das ist schon so, gell? Das ist ein Gamechanger im Nachdenken über
total.
Beweglichkeit. Ja. Einfach Konzept Orientierung versus Relativbewegung. Wie kann ich diese Dinge beeinflussen durch Übungsauswahl und vor allem auch Übungsausführung und dann natürlich auch Coaching, Cueing, wie ich das von außen anleite und so weiter. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das ist schon echt so ein sauwichtiger Punkt, ist einfach die Präzision in einer Bewegung ist für mich das A und O für Mobility-Arbeit, wenn du so willst. Also ich meine, du hast ja gestern gesagt, so ja, du hast irgendwie die eine Rudervariante gefunden und die ist ja total geil, weil innerhalb von dieser Rudervariante kannst du halt auf gewisse Dinge achten, gewisse Sachen in den Fokus nehmen und somit auch an ganz spezifischen Bewegungsoptionen arbeiten. So, und das ist natürlich cool, wenn man es selber kann. So, und es ist noch cooler eigentlich, wenn man es weitergeben kann und vermitteln kann im Coaching.
Und ich meine, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber so auch wieder so dieses Bild vom Grenzverschieben. So, weil wir wollen ja immer Grenzen verschieben. Wir wollen ja quasi halt die Regler immer quasi in eine progressive, in eine zunehmende Richtung für Leute verschieben. Und gerade wenn man jetzt deine Worte nochmal aufgreift, Bewegungspräzision. Bleiben wir nochmal beim Beispiel Hinge. Sorry, jetzt will ich das noch, eigentlich wollten wir jetzt schließen, aber du bleibst beim Hinge. Und du schiebst einfach deinen Arsch im Raum nach hinten, so genau bis zu dem grenzwertigen Punkt, dass du von außen jetzt kontrolliert, also ich bin der Coachee, du bist der Coach, du sagst mir, Andi, noch ein bisschen weiter und dann kommt quasi meine Kompensation und die dann zu sehen als Coach und dann letztendlich auch zu intervenieren, zu cueen, da liegt dann die Magie als Coach und da liegt dann die Magie des Grenzverschiebens, dass man dann quasi letztendlich eine größere Range, also eine größere Beweglichkeit erreicht, indem man mit einer ultra hohen Bewegungspräzision tatsächlich wirklich die Beweglichkeit verbessert. Weil man das Nervensystem überlistet auf eine gewisse Art.
Und dafür ist so der erste Schritt, um Leute beweglicher zu machen, erstmal zu sagen, geh noch ein bisschen weiter, geh noch ein bisschen weiter. Also es ist auch so ganz, ganz simpel runtergebrochen, ist es halt oft so. Ich habe letztens so ein Reel gesehen von Alan Thrall, wo er so my day as a personal trainer. Also 5.30 Uhr sperrt sein Gym auf und dann war es nur so eine Compilation von Leuten, die Kniebeugen machen und er sagt immer deeper, deeper, ja. Go deeper, ja. So, und dann ist der Tag vorbei. So. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt darin, Leute beweglicher zu machen, ist halt einfach ihnen auf den Sack zu gehen und zu sagen, nee, du kannst noch einen Zentimeter mehr
aber?
An Range rausholen, aber dann, wenn du halt ein richtiger Profi bist, dann erkennst du, ab welchem Punkt
eine
kompensatorische Strategie reinkickt und du vielleicht vermeintlich eine größere Range hast, weil der Mensch sich mehr durch den Raum bewegt, aber du verstehst halt, wie er sich mehr durch den Raum bewegt und dass halt die Beweglichkeit oder Bewegung vielleicht nicht mehr daher kommt, wo du es eigentlich gerne hättest und so weiter und so weiter. Das ist dann so.
Und dem zugrunde liegend als unterste Schicht heißt erstmal, dass du ein konkretes Verständnis von einer Bewegungsaufgabe hast. Weil ich meine, was ist überhaupt ein Hinge? Ja, also ja. Das taken wir
biomechanisch runtergebrochen.
Das taken wir for granted, aber es ist halt eben nicht. Das sehen wir immer wieder. Ja. Und zwar bei unseren Trainierenden wie auch bei den Leuten, die zu unseren Seminaren kommen.
Bewegungspräzision.
Ja. Es hat Spaß gemacht. Es ist so schön. Manchmal so, weißt du, so, da fallen so diese Dinge, wie heißt es? Also ich mache, wenn ihr es nicht sehen könnt, schaut es euch an, weil ich mache quasi Quiz-Hände nach.
Das ist eine klassische Andi-Bewegung.
Das sind so Quiz-Hände.
Alles fällt in seinen Platz rein.
Ja, alles fällt genau dahin, wo es hinfallen muss. Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben,
ich bin auch zufrieden mit der Folge.
Ja.
Dafür, dass wir gestern so spontan nach der letzten Podcast-Folge, gestern Sonntag letzte Podcast-Folge aufgenommen, heute Montag. Ganz komisch, sonst nehmen wir immer Mittwoch auf.
Das ist echt ganz komisch.
Waren wir so, hey, ja, wir könnten doch eigentlich mal wieder über Beweglichkeit reden. Und dann, ja.
Jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier und haben es gemacht. Bin genau. Auch happy. Okay, jetzt gehen wir ans Eisen, oder?
Yes.
Oder das erste Meeting, Team-Meeting?
Na.
Was ist überhaupt Team-Meeting? Das habe ich nicht verstanden.
Wie? Was?
Ich dachte, es gab irgendwie ein Ersatz-Meeting statt Skill-Meeting oder so.
Hm. Da hast du dich verlesen.
Okay, gut. Dann gehen wir gleich ans Eisen.
Ja.
Dann arbeiten wir jetzt ein bisschen an unserer Bewegungsoption. Okay, bye!